Wolfgang Rocco Nummer 1. Der Nächste, der meine Sitzhaltung kontrolliert, kriegt was auf die Fresse. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Statt eines klassischen Koans nehme ich heute einfach mal ein Koan, was mein Geist schreibt, geschrieben hat. Wir haben bei diesem Session ja eine andere Form des Kesaku-Gens gemacht. Gab es eine Einführung, also anders als wir das normalerweise hier machen, beinhaltend unter anderem, dass der Kesaku-Geher eben auch die Sitzhaltung der Leute korrigiert, ungefragt. Das machen wir hier normalerweise nicht. Und wurde dann auch so gemacht. Dann sitzt man so da an seinem Platz und lebt im Zustand des Nichtwissens. Nichtwissen bedeutet, eine bestimmte Vorstellung davon zu haben, wie die Welt eigentlich funktionieren müsste. Das ist Nichtwissen. Ein Vorurteil. Mein Vorurteil in diesem Fall: wenn ich nicht um Kesaku bitte, passt mich hier keiner an. Und das macht man nicht, gehört sich nicht. Wenn das Nichtwissen auf die Realität prallt, dann kann es passieren, dass jemand, der diese Form anders kennt, das anders macht. Das heißt, obwohl die Regel vollkommen klar ist in meinem geistigen Universum, dass man das nicht macht, passiert es dann, dass jemand dich berührt, dich anfasst und deine Sitzhaltung korrigiert. In dem Augenblick kann man, wenn man das Ganze unter das Mikroskop der Beobachtung legt, einen bestimmten Ablauf feststellen, für den man auch die fünf Skandhas benutzen kann. Wir kennen die fünf Skandhas normalerweise als voneinander getrennte Daseinsaggregate, die nichts miteinander zu tun haben. Oder wir betrachten den Zusammenhang zwischen denen selten oder wie die entstehen. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Darstellungsweise für den Fünf Skandhas, die sagt, das beschreibt eigentlich den Prozess von Ereignissen bis zum Bewusstwerden. Das heißt, das Erste, was es gibt, ist etwas Materielles, Körper, Rupa, materiell. Das heißt, es gibt erstmal eine physische Berührung, wenn jemand euch anfasst. Das Zweite ist ein Gefühl. Das Gefühl ist einfach nur Druck. Ein Druckgefühl. Dann kommt ein Akt des Einordnens, eine Wahrnehmung. heißt, es entsteht ein Einordnen, was für ein Gefühl das eigentlich ist. Dann kann daraus eine Willensregung entstehen. Zum Beispiel, finde ich gut, soll ich so beibehalten, finde ich scheiße, soll ich mir abschaffen, werde ich auf keinen Fall mehr. Und ganz am Ende dieses Prozesses kommt mir das alles zu Bewusstsein. Das heißt, diese Kette ist basierend auf meinem uranfänglichen Nichtwissen schon entstanden, bevor mir das überhaupt bewusst wird. Dann am Ende bin ich auf einmal in der Situation, dass ich den ganzen Vorgang und sein Ergebnis wahrnehme und stelle fest, was in mir passiert. Wenn es mir nicht gefällt, wenn mein Nichtwissen und das eingetretene Ereignis nicht zusammenpassen, nicht harmonieren, dann fängt mein Geist an, weitere Gedanken zu produzieren, um irgendwie mit dieser Situation umzugehen. Das erste ist, klarzustellen, was ist da eigentlich gerade eben passiert. Was ist da gerade passiert, bedeutet, ich muss herausfinden, wie kann ich dieses Ereignis in meinen Wahrnehmungshorizont einordnen? War das jetzt richtig? War das falsch? Durfte der das? Durfte er es nicht? Ist das für mich bedrohlich oder nicht? Wie soll ich mich dazu verhalten? Muss ich mich dazu verhalten? Muss ich irgendetwas tun, damit das in Zukunft nicht mehr passiert? Was ist eigentlich die Absicht des anderen? Alle diese Gedanken haben eigentlich das Ziel, für mich die Situation zu klären, wer ich in dieser Situation bin, was meine Rechte sind, was ich tun muss, wann ich mich verteidigen muss und worin meine Verteidigung bestehen könnte, wenn das für mich bedrohlich ist. Das heißt, wenn etwas passiert, was nicht in mein Weltbild reinpasst, muss ich mich erstmal meiner selbst versichern. Nach dem ersten Schock, was da passiert. Dann muss ich das irgendwie einordnen. Dann muss ich überlegen, ist das bedrohlich oder nicht. Und dann fange ich eventuell noch an, weitere Gedanken daraufhin aufzubauen. In diesem ersten Moment, wenn alles gut gegangen ist und ich nicht total perplex bin und ich meine gerade angeknackste Ego-Struktur wieder aufgebaut habe, kann ich sie sofort benutzen, um sie gegen die Außenwelt zu benutzen. Um das Ego zu stabilisieren, ist nichts besser als ein Feind. Also ist es am besten, dem Betreffenden, der das jetzt gemacht hat, alle möglichen unschönen Sachen zu unterstellen. Also mindestens erstens, dass er oder sie eine Regel übertreten hätte. War schon mal nicht schlecht, damit bin ich im Recht. Des Weiteren vielleicht noch Inkompetenz. Ich kann ja gar nicht sehen, ob ich richtig sitze. Wo willst du das wissen? Und obendrauf setzen vielleicht auch noch besonders effektiv für einen Verteidigungsschlag, den das ich gerne hätte. Das war doch eine reine Ego-Nummer von dem. Reine Selbstdarstellung, reine Selbstbeweihräucherung. Zu zeigen, wie gut er sowas sehen kann. Das heißt, das Ich baut sich wieder auf, indem es sich als Gegenbild zu einem anderen Ich sieht und verstärkt dadurch noch weiter seine Ego-Struktur. Damit ist momentan ganz kurz das Gleichgewicht wiederhergestellt. Die Stabilität ist zwar immer noch eine Situation, die mir vielleicht nicht passt, aber ich weiß dann wieder, wer ich bin. Ich weiß, wie ich in Zukunft darauf reagieren sollte und ich weiß, was ich dazu zu tun habe. Was kommt als nächstes? Ich habe jetzt also in mich hineinprogrammiert sozusagen, wie ich hinfort mit dieser Situation umgehen möchte und habe gerade ein neues Ich will nicht korrigiert werden, Ich aufgebaut. Ich habe es ziemlich sorgfältig stabilisiert, überall Deiche rum, ein paar Sandsäcke drauf, das ist ziemlich fest. Da kommt so schnell niemand durch. Was es dann auch noch gibt, innerhalb meiner Ego-Sandburg, sind dann Stimmen, die fragen, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Wie konnte das passieren? Was müssen wir denn allgemein machen, damit sowas nicht mehr passieren kann? Läuft hier nicht grundlegend irgendetwas falsch? Verhalten gibt es dann vielleicht auch Stimmen von Selbstkritik, die sagen, vielleicht ist das ja auch völlig okay, dass das so gemacht wird. Und dann kann man sich daran erinnern, was wir früher gemacht haben, was ich früher gemacht habe, was man in Japan macht. Also wenn man an Japan denkt, zum Beispiel, Kisaku ist dann nicht freiwillig, no chance. Im Hokuji war es so die erste Sitzrunde morgens, jeder kriegt Kisaku. Ich bin gefragt, und zwar mit einer Härte, von der wir hier zum Glück nicht zu träumen wagen. Also, nichts von Freiwilligkeit. Gab es nicht. So eine Regel. Und das haben wir alle akzeptiert, das haben wir hier in Deutschland später auch gemacht. Noch einige Zeit. Auch gesagt. Kisaku ist nicht freiwillig bei bestimmten Sessions. Das machen wir jetzt einfach so. Oder, was wir auch gerne gemacht haben, auch so ein bisschen Japan inspiriert. Wild durch die Gegend brüllen, insbesondere als Jicky, wenn man gesehen hat, dass irgendwelche Leute schlafen. Das hatte auch einen sehr schönen Effekt, das hat super geklappt. Oder mit den Takus auf den Boden schlagen, wenn es keiner erwartet, auch super. Toller Effekt. Wenn du Jicky bist, und du siehst, dass die meisten Leute, du hast das Gefühl, du bist auf einem Boot, was sich irgendwie in der Dünung wiegt, alles immer so ein bisschen hin und her bewegt. Auf einmal gibt es einmal diesen Schrei, oder? Sind alle gerade und wach. Oder was wir auch gemacht haben, einfach so kleine gemeine Bemerkungen in den Raum geworfen. Du kannst dich auch hinlegen und schlafen. Das ist schicki. Und da 50% der Leute sichtbar schlafen und die anderen 50% innerlich, kannst du ziemlich sicher sein, dass jeder sich angesprochen fühlt und denkt, Scheiße, hab's gesehen. Solche Sachen wie schlagen, ohne darum gebeten zu werden, machen wir heute nicht mehr. Und wild rumschreien macht heute auch keiner mehr. Aber trotzdem gehört es offensichtlich mal zu dem Kanon der Dinge, die hier erlaubt war. Haben wir gemacht. Hat niemand sich beschwert. Und alle davon überzeugt, das ist so wie in Japan, also ist richtig. Machen wir. Gut so. Also, unter dem gleichen Aspekt, also wenn man Leute ungefragt schlagen darf, dann darf man natürlich auch ungefragt ihre Sitzhaltung korrigieren, selbstverständlich. Vollkommen klar. Also kann man das gar nicht so eindeutig entscheiden, ob das richtig oder falsch ist. Wenn es früher richtig war, was ist es dann, was es heute falsch gemacht hat? Wer macht falsch? Wer macht richtig? Für mein Wahrnehmen sieht es so aus, als wären diese Entscheidungen richtig und falsch, quasi objektiv. Jetzt wüsste ich das, weiß ich aber eigentlich gar nicht. Wenn ich mir angucke, was passiert, wenn so etwas passiert, dann stelle ich erstmal fest, dadurch, dass es mich so ärgert, dass es mir die Gelegenheit gibt, mit meinen Widerständen konfrontiert zu werden, meinen Ärger aufsteigen zu sehen, und zwar sehr genau und intensiv, heißt es natürlich, ich komme mal in Bereiche, in die ich sonst nicht reinkomme. Ist das schlecht oder gut? Aus Sicht der Übung ist das gut. Natürlich ist das gut. Gute Sache. Es wird im Zen ganz oft gesagt, wesentlich für Zen ist, die Komfortzone zu verlassen. Wir sind hier ja in einem sehr komfortablen Hotel untergebracht für eine Woche. Das Essen ist vielleicht ein bisschen eintönig, also das Frühstück. Nicht das Mittagessen. Irgendwas scheint mit der Heizung zu sein, aber das sind wahrscheinlich so kneippsche Behandlungen. Das macht man extra für uns in diesem Hotel. Ja. Also. Verglichen mit der Behandlung in einem japanischen Kloster ist das hier tatsächlich die Komfortzone. Weil hier immer noch so wirre Sachen gemacht werden, größtenteils während der Sitzrunden, obwohl es draußen kalt ist, werden die Fenster geschlossen. In Japan macht man das umgekehrt, wenn es kalt ist, füllt Fenster auf, damit es durchzieht. Wenn es heiß ist, Fenster zu. Also dieses Anti-Komfortzone wird in Japan noch potenziert. Dagegen ist es hier noch fast gemütlich. Also wenn so etwas passiert, was mir nicht in den Kram passt und ich verlasse daraufhin meine Komfortzone, ist das gut. Dass wir hier diese ganzen Sachen machen, um 4 Uhr aufstehen, total beknackt, statt um 7 schön ausgeschlafen, damit man konzentriert sitzen kann. Morgens und abends, warum wird hier das Fenster aufgemacht? Ist doch kalt genug hier. Auch das dient natürlich alles letztendlich dem Verlassen der Komfortzone. Und nur wenn du die Komfortzone verlässt, erhöhen sich deine Chancen, wirklich Erfahrungen zu machen. Erfahrungen, die dich verändern. Verändern ist vielleicht nicht das richtige Wort, die dir wirkliche Erkenntnisse bringen. Die Erkenntnis kommt eben daher, hier in diesem Hotel Rohatsu, dass man den unangenehmen Situationen nicht ausweichen kann. Das kann man im Alltag sofort. Wenn es kalt ist, geht man halt woanders hin oder zieht sich was Wärmeres an. Hier gibt es nicht so viele Möglichkeiten, dem auszuweichen, sondern dass man es hier einfach sehr intensiv erleben muss und dass man es mitmachen muss. Also, passiert so etwas, was mir nicht passt, was meiner Auffassung von den Regeln widerspricht, ist das ja erstmal eine gute Sache. Dann könnte ich natürlich sagen, sowas tut man eigentlich nicht. Wenn man Leute korrigiert, dann ist das etwas Hierarchisches. Jemand, der es besser kann, kann jemand kontrollieren, der es schlechter kann. Klassischerweise ist es so, dass man diese Sitzkorrekturen natürlich bei Anfängern macht, wenn man eine Einführung macht, die das erste Mal sitzen oder noch nicht so lange sitzt, dann geht man mal rum und guckt so, wie die sitzen und dann korrigiert man deren Sitzhaltung. Wird oft gemacht. In Japan wiederum nichts, gar nichts. Habe ich da nie erlebt. Nicht im Hokuchi. Da setzt du dich hin und musst halt irgendwie sehen, wie du klarkommst. Mehr gab es da nicht. Was es gab, natürlich, wenn du schläfst, gibt es Schläge. Wenn du vorm Doksan schläfst, in der Wartereihe vorm Doksan, weiß ich nur von Michael, habe ich selbst nicht erlebt, gibt es nicht nur Schläge, sondern es gibt Schläge mit der Kante des Kesakus. Also es ist dann noch etwas weiter heraus aus der Komfortzone. Also, vielleicht eine Sache von Hierarchie, warum man das nicht tun sollte. Das bringt mich dann aber natürlich zu dem Punkt, der gerade erzählt. Joshua hat gesagt, ich bin bereit, von einem kleinen Kind zu lernen und einem alten Mann Belehrung zu erteilen. Wenn ich das konsequent anwende, muss ich natürlich sagen, müssen wir das so weitermachen. Natürlich ist das richtig. Dass alle diese Gedanken entstehen, zeigt einfach, wie der Prozess unseres Ich-Zurückbaus funktioniert. Es reicht nämlich nicht nur, so eine kleine Sandburg zu errichten und ein paar Sandsäcke drauf zu schmeißen, sondern es ist uns auch ganz wichtig für die Integrität unseres Ichs, dass es widerspruchsfrei ist, dass es nicht angreifbar ist. Das heißt, wenn ich irgendeine Erklärung bringe, mit der ich mein Ich wieder aufbaue, dann darf die nicht so gestrickt sein, dass sie ganz offensichtlich widersprüchlich ist, dass ich mir selbst widerspreche, weil dann funktioniert sie nicht. Dann ist mein Deich kaputt. Das ist ganz wichtig, sich das klar zu machen, dass wir einen Großteil unserer Zeit damit verschwenden, weil wir irgendwelche Entscheidungen treffen, für uns plausibel zu machen, warum das richtig ist, was jemand anderes dazu sagen könnte und wie wir das Ganze so drehen können und wie wir uns darstellen können, damit das Ganze widerspruchsfrei bleibt, damit das nicht allzu offensichtlich erkennbar ist als das passt ihm einfach nicht oder der will das nicht. Also wir brauchen eine Geschichte. Diese Geschichte schützt unser Ich, die wir darum bauen. Also entstehen alle diese Gedanken. Wie geht man dann weiter damit um? Wenn man so fortgeschritten ist wie ich, lässt man das dann einfach fallen. Wenn irgendjemand von euch das kann, kann er mir oder sie mir gerne erklären, wie das geht. Ich kann es nicht. Also, was tatsächlich der Fall ist, dass, was da passiert ist, was ein Widerstreit in mir ausgelöst hat, ein Widerstand, etwas, was ich nicht akzeptieren kann, das ist eben das Wesen von Dingen, die man nicht akzeptieren kann, dass man sie nicht einfach so loslassen kann. Das heißt, sie quatschen weiter in deinem Geist. Sie sind zeitweise weg, ich kann sie wegdrücken und ich kann noch ein paar Tricks versuchen. Ich kann zum Beispiel, ich will Atem zählen und mich ganz darauf konzentrieren. Dann ist das erstmal weg. Wenn ich in Samadhi gehe, wenn ich extrem beansprucht bin von irgendetwas, dann ist das Bewusstsein dieses Defekts, den ich da irgendwo in meinem Geist habe, erstmal weg und dann existiert er so lange effektiv tatsächlich nicht. Dann kann ich mich mit anderen Dingen beschäftigen und es scheint so zu sein, ist ja vorbei. Das Problem ist, dieses Ich, dieses niemand korrigiert meine Sitzhaltung, Ich, ist nicht gestorben. Es ist einfach nur latent, könnte man sagen. Das ist das, was ein Vasana genannt wird oder ein Samskara. Das heißt, das ist eine Willensregung. Ich will nicht mehr geschlagen werden. Ich will nicht mehr korrigiert werden und gefragt. Und dieses Ich stirbt mich von selbst. Es kann von Zeit zu Zeit verschwinden. Und dann habe ich das Gefühl, wenn ich es nicht mehr wahrnehme, ist ja alles wieder in Ordnung. Alles okay. Das war's. Gott sei Dank kann ich mich wieder aufs Sitzen konzentrieren. Das Problem ist, mit Samskaras, die verschwinden nicht auf diese Art und Weise. Die verschwinden nicht dadurch, dass ich Samadhi übe. Die gehen einfach nur in den Hintergrund. Und eigentlich sind es nur Knöpfe, könnte man sagen, die darauf warten, dass ein ähnliches Ereignis nochmal passiert. In einem Modell spricht man davon, dass Samskaras in gewisser Hinsicht Samen sind, die im Speicherbewusstsein liegen. Dieser Same wurde jetzt gerade eingepflanzt. Und die werden irgendwann wieder aus dem Boden kommen, wenn die geeigneten Umstände eintreten. Bisschen Sonne, bisschen Regen, was auch immer die brauchen. Solange das nicht passiert, spüre ich von denen nichts. Kann ich das Gefühl haben, ich bin wunderbar befreit. Wenn ich im Samadhi bin, unterbinde ich die Vorbedingungen, damit solche Dinge greifen können. Wenn ich konstant im Samadhi bleiben könnte, könnte ich verhindern, dass diese Ichs sich jemals bemerkbar machen. Haben dann keine Chance rauszukommen. Einfach, weil es keinen Regen oder keine Sonne gibt. Aber ich kann nicht immer im Samadhi bleiben. Und wenn ich aus dem Samadhi rauskomme, hat sich an dem großen Samskara-Acker nichts geändert. Überhaupt nichts. Wirklich überhaupt nichts. Das heißt, alle diese Knöpfe, alle diese Samen warten darauf, dass entweder jemand ein bisschen Wasser da drauf gießt oder jemand den Knopf drückt. Und dann passiert genau das Gleiche wie vorher. Genau das Gleiche. Und wenn ich das zulasse, beziehungsweise wenn ich gedacht habe, ich könnte an diesen Dingen vorbeikommen, indem ich sie einfach ignoriere, reproduziert sich genau der gleiche Ablauf wieder bei der nächsten Gelegenheit, wenn es nochmal passiert. Diese Ichs erzeugen dann wieder neue Ichs. Der Samen geht auf, ein Baum kommt raus, wird neue Samen. Das Ich perpetuiert sich. So entsteht Wiedergeburt. Wenn von Wiedergeburt die Rede ist, dann sprechen ganz viele Buddhisten davon, dass das etwas nach dem Tod des physischen Körpers wäre. Das kann sein, weiß ich nicht. Aber viel entscheidender für mich ist Wiedergeburt in diesem Leben. Denn das sind die Dinge, die dauernd passieren. Sachen, die in mir hängen geblieben sind, Ichs, die ich aufgebaut habe, Vorstellungen über die Welt, die ich aufgebaut habe, die immer wieder in mir wirken und mich unfrei machen. Denn natürlich macht es mich unfrei, weil, ich sage das ja, es ist wie ein Knopf. Das nächste Mal, wenn jemand draufdrückt, passiert der gleiche Prozess wieder. Wie kann man damit umgehen? Also, einfach loslassen, sagte ich schon, funktioniert bei mir nicht. Besser ist es eigentlich, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Das heißt, dem Ganzen Aufmerksamkeit zu schenken. Geistige Energie. Normalerweise verwenden wir unsere geistige Energie sofort dafür, um unser Ego wieder aufzubauen. Habe ich gerade beschrieben, wie das geht. Und das geht in einem Affenzahn, in einer rasenden Geschwindigkeit. Sehr viel Energie und danach ist alles wieder heil. Also zumindest so abgedichtet, dass es bis zum nächsten Mal hält. Wenn ich feststelle, und das ist mir durchaus bewusst, meistens, irgendetwas ist nicht stimmig an der Situation, dann können wir die Energie, die wir normalerweise verwenden würden, um unser Ich dann noch weiter zu stabilisieren und noch mehr Sandsäcke darauf zu schütten und das Ganze noch ein bisschen sicherer zu machen, verwenden, um zu gucken, was ist das eigentlich, was da nicht stimmt. Was ist da eigentlich mein grundlegendes Missbehagen? Was steckt da eigentlich hinter? Warum finde ich das falsch? Warum meine ich, ich müsste da etwas tun? Und ich würde euch sogar empfehlen, in solchen Fällen, euch das vielleicht nicht nur aufmerksam anzugucken, sondern das Ganze vielleicht auch noch etwas anzuheizen. Das heißt, das Ganze noch etwas zu übertreiben, um diese Reaktionen, die in mir stattfinden, besser erkennen zu können, zu sehen, was passiert da eigentlich. Was löst das aus? Was für Energien sind da unterwegs? Was sind die Ursachen? Und bei den Ursachen mit sich selbst versuchen, ehrlich zu sein. Was steckt dahinter? Was ist eigentlich das, was mich daran stört? Zu sagen, das ist ein Verstoß gegen die Regeln, ist das die Ursache? Würde mich das so aufregen? Sicher nicht. Dass etwas anders gemacht wird als sonst, ist das automatisch richtig, ist das automatisch falsch, würde Würde ich mich das so aufregen? Würde ich mich das so ärgern? Sicher nicht. Also, was steckt wirklich dahinter? Wirklich steckt dahinter ganz einfach ein Ego in mir, eine Ego-Struktur, die ich in der Vergangenheit schon geschaffen habe. Das ist nicht jetzt erst entstanden. Es wurde jetzt nur verstärkt, die festlegt, wie man mit mir umgeht. Und wenn jemand sich anders verhält, dann ist das ein Verstoß und dann habe ich das Recht, mich dagegen zu wehren oder darunter zu leiden. Das ist die grundlegende Struktur. Also es ist ein wichtiger Schritt, sich das klarzumachen. Daher kommt dieses Leiden. Es ist ein Leiden, es ist ein inneres Kämpfen in solchen Situationen. Und sich dann anzugucken, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich dieses Gefühl an? Und wie fühlen sich meine ganzen Restabilisierungsmaßnahmen an? Traue ich diesem Deich? Halten diese Sandsäcke wirklich das nächste Mal? Ist das sicher, dass das nie wieder passiert? Und eigentlich soll mir jede kleine Ich-Struktur in mir Selbstsicherheit geben. Selbstsicherheit nicht im Sinne von gesundes Selbstbewusstsein, sondern Ich-Sicherheit. Ein Ich soll immer in Sicherheit sein. Ich muss immer wissen, wer ich bin in einer bestimmten Situation, was man mit mir machen darf. Wenn ich mir das genau angucke, erkenne ich, dass dieser ganze Prozess von Anfang bis zum Ende leidhaft ist. Und dass das Leiden nicht daher kommt, dass irgendjemand eine von mir definierte Regel übertreten hat, sondern dass ich an einer Vorstellung davon hafte, wie man mit meinem Ego umgehen darf, wie man mit mir umgehen darf. Und dass es einfach nicht möglich ist, das aufrechtzuerhalten. Das möchte ich gerne. Wenn man sich anguckt, was so in den letzten Jahren passiert, politisch, dann stellen wir fest, es ist einfach angefüllt mit Demütigungen. Sowas wie Corona ist eine totale Demütigung für einen freien Menschen. Ich darf auf einmal nicht mehr machen, was ich will. Ich muss dauernd so eine beknackte Maske aufsetzen. Ich kann im Extremfall nicht mal entscheiden, wann ich spazieren gehen will. Gibt es ja auch, ne? Ausgangssperren oder sowas. Alles Einschränkungen meines Ichs. Oder solche Sachen wie Ukraine-Konflikt, Krieg. Letztendlich kann ich nur wahrnehmen, ich bin ein Opfer dieses Geschehens. Ich kann es nur sehr wenig beeinflussen. Natürlich bin ich von diesem Geschehen nicht getrennt, deswegen bin ich nicht ein klassisches Opfer. In unserer normalen Wahrnehmungsweise. Aber in dem Maße, wo ich mich als ich wahrnehme, bin ich ein Opfer. In dem Moment, wo ich mich abgetrennt wahrnehme, bin ich ein Opfer und leide. Das heißt, solange ich ein Ich habe, werde ich konstant unter Demütigungen leiden müssen. Und der Wunsch, dass diese Demütigung niemals eintreten mögen, ist ein schöner Wunsch, er wird nicht funktionieren. Wenn wir uns mit unserer potenziellen Zukunft beschäftigen, leben wir in einer anderen Situation heute als zur Zeit des Buddha. Zur Zeit des Buddha hat man die Leichenfeldbetrachtung geübt, um sich die Vergänglichkeit des eigenen Daseins vorzustellen. Das heißt, man hat sich vorgestellt, man ist auf einem Leichenfeld. Die Leute wurden ja nicht begraben damals, sondern verbrannt. Da guckt man sich die Leichen an. Oder teilweise wurden sie auch den Geiern vorgesetzt, sozusagen. Dann guckt man sich an, wie der menschliche Körper so nach und nach zerfällt. Wir leben jetzt in einer Situation, wo wir immer älter werden, gesundheitlich, nicht so früh sterben. Aber das bedeutet, dass wir unsere Kraft verlieren, unsere Kontrolle verlieren. Das heißt, die richtige Leichenfeldbetrachtung für uns heute wäre vielleicht die Altersheimbetrachtung. Sich vorzustellen, wie das ist. Alles das, was ich früher mal konnte, kann ich vielleicht nicht mehr. Ich kann vielleicht nicht mehr so gut gehen. Ich brauche einen Rollator. Ich komme vielleicht in einem Gang nicht über beide Hälften einer Straße an einer Ampel. Ich muss in der Mitte stehen bleiben. Demütigend. Ich kann Sachen nicht mehr lesen. Ich merke, ich verliere die Kontrolle über meine körperlichen Funktionen. Ich fange vielleicht an zu zittern. Mein Gedächtnis wird schlechter. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Alles Dinge, die uns demütigen. Und natürlich wünschen wir uns alle, dass wir dem entgehen könnten, wie wir allen demütigenden Erlebnissen gerne entgehen würden. Aber die Basis dafür, Demütigungen zu entgehen, ist eigentlich an den Punkt zu kommen, wo es für Demütigungen keinen Kristallisationspunkt mehr gibt. Und der Kristallisationspunkt für Demütigung ist mein Ich, ist meine Vorstellung, was für mich akzeptabel ist. Wenn ihr in so eine Situation reinkommt, die ihr nicht akzeptabel findet und sie so mal durchleben könnt, dann könnt ihr in diesem langen Prozess, vielleicht wenn ihr auf einem Session seid, wenn es im Alltag klappt, noch besser, vielleicht irgendwann an einen Punkt kommen, wo ihr euch das so lange angeguckt habt, zwischen nicht einmischen, loslassen, scheiße, geht schon wieder los, wieso kann ich das nicht loslassen, irgendwo an den Punkt kommt, wo in euch ein tiefes Erkennen da ist, dass das nicht lohnt, dass das wirklich nichts bringt, dass es nicht funktioniert, dass ich mich dagegen nicht werde schützen können. Wenn ich diesen Punkt auch nur teilweise erreicht habe, dann verschwindet dieses Ich. Wenn ich die Vorstellung aufgeben kann, dass da ein Weg ist, mich zu schützen, dann brauche ich dieses Ich auch nicht mehr. Es nützt mir nichts mehr. Und was dann eintritt, ist, und das werdet ihr dann erkennen, ein Gefühl von tiefer Entspannung. Welchen Zweck hat das? Hätte ich ja eigentlich auch gleich drauf kommen können. Tatsächlich ist es eben nicht so. Es sei denn, ihr wisst, wie das geht, dann bitte ich um Tipps, dass man leicht drauf kommen kann. Sondern meistens ist es so, man muss es erleben, dass es sich irgendwie unangenehm anfühlt. Und man darf diesem Unangenehmen nicht ausweichen. Normalerweise tut man das im Alltag. Bei einem Session sind die Chancen höher, dass man das nicht tut. Das alles ist jetzt natürlich aus dem Wolfgang Rocco, aber es gibt ganz ähnliche Geschichten. Zum Beispiel, Toxan trägt seine Schein. Eines Tages ging Toxan in den Speiseraum und trug seine Schein in der Hand. Seppo begegnete ihm und fragte, wohin gehst du mit deinen Schein? Die Glocke hat noch nicht geläutet und die Trommel wurde geschlagen. Toxan drehte sich um und ging in seine Zimmer zurück. Eine ganz berühmte Geschichte. Toxan ist der Meister, Roshi. Und der vorlaute Kochmönch Seppo erzählt ihm, du bist zu früh zum Essen gekommen. Zack, zurück in dein Zimmer. Das heißt, er verhält sich total unangemessen eigentlich. Und was an dieser Geschichte geschätzt wird im Zen, ist Toxans Reaktion, der nichts dazu sagt. Der ihn nicht in seine Schranken weist. Da auch nicht sagt, eigentlich müsste jetzt aber schon Essen sein. Die Sonne steht schon so weit oben. Ja, zu spät geklingelt. Macht er nicht. Toxa geht einfach zurück und sagt nichts. Das heißt, Toxa hat entweder das, wovon ich eben erzählt habe, in genau diesem Moment schon kapiert. Sofort. Oder vielleicht ist es auch ganz anders gewesen. Das wissen wir nicht. Vielleicht hat Toxan sich auch einfach nur perplex umgedreht, ist wieder in sein Zimmer zurückgegangen und hat vielleicht die nächsten 2 Tage darüber nachgedacht, was das sollte, ob er dazu jetzt was sagen soll oder nicht. Wir werden es nie erfahren. Was mit Toxan ist, werdet ihr nie rausfinden. Was mit euch ist, könnt ihr herausfinden. Also, falls euch sowas begegnet, kann euch das vielleicht ein Hinweis sein, wie man damit umgehen könnte, auf einem Session und vielleicht auch im Alltag. Vielen Dank.